an so einem unschuldigen Mittwoch aufzunehmen, das bringt einen doch nochmal wieder zurück zu den Wurzeln. Das ist doch nochmal wieder eine ehrliche Folge FGK gewesen.
Eine richtig ehrliche Folge, frisch geschrieben im Kölsch. Mit ein bisschen Fußball, mit viel Fußball, weil der VfB das erste Mal zu Hause in der Champions League war. Wobei, es geht gleich erstmal los. Es geht erstmal gleich los mit Lebensweisheiten. Von uns beiden hinten raus haben wir so ein bisschen über das Dopingproblem im Tennis gesprochen. Also nur Fußball stimmt nicht, es ist viel Fußball, aber quasi eher so ein Sandwich geworden. Und ihr könnt euch so ein bisschen das Schönste raussuchen.
Ja, das ist in Ordnung. Top-Sandwich-Topping für dich? Was gehört auf jedes gute Sandwich drauf?
Ja, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich ja so Thema Soßen schwierig finde.
Nö, aber gerade das macht dich doch zum richtigen Ansprechpartner. Ist dann ja keine langweilige Meinung, die da kommt.
Was muss auf jedes Sandwich drauf? Auf jeden Fall irgendwie was Grünes. Mhm. Also entweder so ein geiler, knackiger Salat oder auch Gurke. Ja, dann halt entweder mit Fleisch oder halt eine veganen oder vegetarischen Alternative, da bin ich offen. Und dann bin ich ey wirklich halt das Basic. Also gar nicht so abgespaced.
Ja, also meine Meinung ist da tatsächlich auch, ein richtig gutes Sandwich wird erst richtig gut mit einem geilen Salat. Also ich glaube echt, der Salat macht's aus. Wenn der Salat frisch, knackig und geil ist, dann wertet das Sandwich so auf, wie es keine andere Zutat kann. Und ich bin Riesenkäse-Fan. Ich bin wirklich Riesenkäse-Fan. Aber ja. Käse wertet ein Sandwich nicht so krass auf, wie es ein Salat tun kann, der es aber auch runterziehen kann. Also wenn der Salat kacke ist, dann macht er ein Sandwich schlecht. Unser Salat heute war allerdings top und den gibt es jetzt auch auf die
Überleitung.
In den kommenden 60 Minuten. Viel Spaß mit der Folge.
Was eine Überleitung.
Weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig!
Mittwoch 15:24, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch, zurück im Weekly-Rhythmus mit Bengt, der ein neues großes Spielzeug vor seiner Nase stehen hat und deswegen ein bisschen technisch Krach gerade noch hatte.
Ja, tatsächlich. Also normalerweise bist du ja der Hauptgrund, warum wir in Versuch 2, 3 und 5 reingehen müssen.
Hallo,
heute,
wo geht das
heute
denn
war's hin? Ich. Ja, heute war es tatsächlich ich, weil ich mit einem neuen Laptop rumfuhrwerken darf. Und das ist ja immer so eine Sache. Also inzwischen bin ich schon besser da drin geworden, Apple einzurichten. So das erste Mal, als ich hier mit einem MacBook unterwegs war, war es komplett krachig. Ja. Aber ja, also ein, zwei Voreinstellungen, die sind dann doch noch ein bisschen schwieriger. Aber hat geklappt, hoffe ich. Also
und sag
wenn
ehrlich,
ihr das hört, dann hat's geklappt.
Und sag ehrlich, ist immer noch ein geiles Gefühl. Also auch ist jetzt nicht wie,
ja,
wir haben es jetzt ja quasi nicht als Geschenk bekommen, sondern quasi als Arbeitsmaterial. Und trotzdem, wenn man so große Technik oder teure Technik bekommt, ist immer schon wieder, da kitzelt so ein bisschen.
Ja, erstes, was ich natürlich auch gemacht habe, war dran zu riechen. Neue Sachen riechen geil. Neue Sachen riechen einfach geil. Also da kann mir auch jeder sagen, was er will. Aber also der Duft von einem neuen Auto, wenn man sich da reinsetzt, es gibt wenige Sachen, die da drüber kommen. Alleine vom Geruch her.
Ist ja wirklich auch so bei, also gut, ich bin jetzt lange keine Leseratte mehr, aber wenn du so ein neues Buch oder so eine neue Zeitschrift und die dann einmal so durchfächerst oder bei neuen Spielkarten oder so. Das, also
ja, oder da mal einmal über die Oberfläche fühlen. Also wirklich neue Sachen, die haben schon was. In unserer modernen Konsumgesellschaft ist es natürlich auch zu Recht ein bisschen verpönt, wenn man regelmäßig neue Sachen besitzt. So, deswegen ist es ja aber auch was Besonderes. Also ich habe schon länger keine so richtig neuen Sachen mehr auch in der Hand gehabt. Und deswegen heute dieses MacBook auszupacken, das war was Feines. Das war wirklich was Feines.
Ich überlege gerade auch, weil ich hatte, das geht jetzt direkt in eine philosophische Richtung, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund und wir hatten dann irgendwie so auf Instagram so eine Quote gesehen oder ich weiß nicht, ob es auf Twitter war, so, was war die beste Anschaffung in den letzten 6 Monaten bei dir? Und ich musste dann erst so zurückdenken, weil keine Ahnung, ich war lange ein großer Verfechter von Apple, mittlerweile haben sie mich bekommen, aber das ist jetzt ja keine Anschaffung von mir gewesen und ich musste lange überlegen, also was denn wirklich meine beste Anschaffung war und habe auch noch nicht so eine richtige, also ich habe nicht eine richtige Antwort bekommen. Ich kann dir gleich, weil meine Antwort ist dann fast sogar so ein bisschen auch eine Überleitung ins Sportliche. Ich weiß nicht, hast du? Also hättest du eine sofortige Antwort auf die Frage gehabt?
Ja, ich musste auf jeden Fall ein bisschen überlegen, überhaupt erstmal, was ich mir in den letzten Monaten gekauft habe. Zum einen ist mir meine Meta Quest eingefallen. So, ich habe jetzt eine VR-Brille, mit der ich auch immer mal wieder, stimmt, was spiele. Ja. Das ist auch cool. Aber habe da auch einfach den Sommer über noch viel zu wenig Zeit gehabt, die auszuprobieren. Also muss ich auch sagen, ich habe mir die dann gekauft, weil ich auch echt lange mir schon vorgenommen habe, mir so eine Meta Quest dann mal zu kaufen. Und dann war sie halt im Angebot und dann habe ich gesagt, okay, komm, muss ich jetzt zuschlagen. Dann habe ich die aber so wenig benutzt, dass ich auch echt einfach noch 4 Monate auf ein besseres Angebot hätte warten können. Ja, aber jetzt über den Winter werde ich die auf jeden Fall mal ein bisschen mehr benutzen. Und dann das nächste ist auch wieder ein bisschen was Größeres. Das kommt aber erst noch an. Das habe ich mir letzte Woche erst bestellt. Ein Deko-Element. Ein Deko-Element für meine Wohnung. So eine sehr große Holzweltkarte, die im Hintergrund beleuchtet ist. Und die kann wirklich geil aussehen und wertet mein Wohnzimmer nochmal sehr auf. Und da freue ich mich richtig drauf. Also ich glaube, das wird ein Akt, die zusammenzubasteln, weil das halt dann auch so, keine Ahnung, 400 Teile sind, die du zusammenpuzzeln musst. Aber dann sieht's richtig geil aus. Und ich habe halt so in meinem Wohnzimmer 1-2 verschiedene Holztypen, was ich manchmal ja ein bisschen beißen kann, aber diese Holzweltkarte deckt alle Holztypen so ein bisschen ab. Das ist ein verbindendes Element. Und da freue ich mich richtig drüber. So, das macht mein Wohnzimmer echt cozy. Und da, ja, das würde ich nehmen.
Das ist geil, weil es ist also gut, dass es passiert, weil man könnte jetzt fast meinen, dass es geskriptet ist, aber genau dasselbe ist quasi bei meinem Gespräch mit meinem anderen Buddy, mit dem ich es eigentlich hatte, auch entstanden. Der eine denkt so voll in die materielle Richtung, das ist gar nicht schlecht, aber ich habe sofort so an, ich dachte auch, du sagst jetzt safe so, ja, Portugal-Urlaub war meine beste Investition, aber ist halt ein ganz anderer Gedankengang.
Ja,
gut, aber
das ist ja keine Anschaffung.
Ja, aber es geht ja nicht um Anschaffung, sondern geht es um deine beste Investition, das war ja quasi die Frage.
Okay, gut, ich habe verstanden, was in den letzten Monaten meine beste Anschaffung war, aber also... Ja, nee, Investition, da muss ich natürlich Europameisterschaft gehen. Also, weil auch da, ne, ich bin vierstellig ins Minus gegangen. Ich bin vierstellig, habe ich investiert in diese Europameisterschaft mit Tickets, mit Zügen, Ernährung vor Ort, was auch immer, Unterkunft, hast du nicht gesehen. Also, das war scheiße teuer, aber es hat sich auch sehr, sehr gelohnt. So, da weine ich nicht einem Euro hinterher.
Weil so habe ich es dann auch gedacht, also meine beste Investition ist am Ende nicht durchgegangen, weil das wäre der Malle-Trip gewesen, der dann aufgrund meiner Schulterverletzung nicht stattgefunden hat, aber ich habe dann auch an sowas gedacht wie, na, also die, und ich weiß gar nicht, wie viel es war ja nicht so viel, aber die Karte gegen Spanien war eine sehr, sehr gute Investition, an die ich lange zurückdenken werde, die Karte gestern in der Champions League war eine sehr, sehr gute Investition.
Oh, du warst da?
Ich war da, ja, ich habe es mir tatsächlich, geil. Ich habe es mir tatsächlich, ja, okay, nehmen lassen.
Kannst du gleich berichten.
Ja, und dann dachte ich mir auch so, weil, also... Früher hättest du ja safe anders geantwortet, früher hätte ich mir gedacht, so, ja gut, ich hätte mir halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich einen neuen Laptop bekomme, hätte ich sofort das gesagt, oder da hat sich voll gewandelt. Und er meinte dann, also mit dem ich das dann quasi das Gespräch hatte, meinte dann auch so, ja, eigentlich ist das, also ist ein scheiß erwachsener Gedanke von dir, dass du mittlerweile so denkst, dass du hier so Erlebnisse quasi jetzt als materieller ansiehst, so, ja, wie abgehoben bist du denn geworden?
Ja, ist wirklich so. Du gehst jetzt auf, ich bin ein besserer Mensch als du.
Es fühlt sich auch nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an.
Ja, aber also ist natürlich vom Ding her absolut richtig. So, und das merke ich auch jedes Mal wieder, weil da muss ich sagen, so für Erlebnisse und Events habe ich dieses Jahr auch echt viel Geld ausgegeben. So, ich bin ja im April noch nach London geflogen, um mir Ellie Goulding nochmal wieder anzugucken.
Zum 37. Mal.
Zum dritten Mal dann Europameisterschaft, ich habe Taylor Swift gesehen und war halt im Urlaub, so, das war schon echt viel Geld, was sich da dann halt auch geläppert hat, aber sowas, ne, also ich bin da sowieso der Meinung, das Geld kommt irgendwann eh wieder, so, das Geld kommt irgendwann zurück, du hast noch genug Zeit in deinem Leben, um halt zu arbeiten und um dir dieses Geld auch wieder zurückzuverdienen. Aber ich bin halt nur einmal 25, so, ich bin nur einmal jung und dumm und ja, gebt dann halt auch mal 240 Euro für ein Konzertticket aus, weil es so halt nie wieder kommen wird. Und du erinnerst dich im Endeffekt halt nicht dran zurück, ob du dann jetzt gerade 23.000 oder 30.000 Euro auf dem Konto hast, sondern da geht es halt wirklich auch einfach nur darum, dass du dann zurückdenkst und denkst, ja, 24, was war das denn für eine krasse Zeit?
So, und dafür seid ihr hier, deswegen hört ihr den Podcast, um die Lebensweisheiten und Tipps von einem 23-Jährigen und einem 25-Jährigen euch reinzuziehen. Und dafür sind wir da. Ja,
eindeutig. Da sind wir doch. Gar kein Stress. Ich habe gestern auf YouTube auch ein Video vorgeschlagen bekommen. If you're in your 20s, watch this. I am 40.
Oh, das habe ich aber auch. Also ich weiß gar nicht, wie der heißt. Es gibt sogar so 2-3 deutsche YouTuber, die da voll so auf diese Schiene gehen, die so ein bisschen halt... Ja, was sind deine ersten finanziellen Tipps in deinen 20ern? Oder mache das in deinen 20ern? Oder mache das auf keinen Fall in deinen 20ern? Finde ich dann auch immer so, Ja, also, weil die Basic-Tipps sind ja immer, ja, geh auf jeden Fall mal ins Ausland und guck nicht so sehr aufs Geld, sondern lebe so in dem Moment. Finde ich dann auch immer so. Ja. Die Videos sind dann, davon gibt es 100 Stück auf YouTube und die haben alle einen anderen Titel, alle ein anderes Thumbnail, aber vermitteln die alle dasselbe. Und ich will nicht sagen, dass sie das Falsche vermitteln, im Gegenteil. Ich finde, also da ist viel Richtiges immer mit dabei. Aber das ist auch quasi eine Nische, die nie komplett ausgeschlachtet ist.
Ja, nee, ach, da ist sehr, sehr viele Menschen, die für sich immer denken, dass sie den richtigen Weg gefunden haben. Aber ey, solange ihr am Ende glücklich damit seid, wer will's euch denn wegnehmen? Also, ja, um mehr geht's doch nicht. Du wolltest damit eine Brücke zum Sportlichen dann auch schlagen, weil ich würde mal sagen, wenn du es gestern dann um 18:45 auch ins Stadion geschafft hast, zu einem glorreichen 1:1, zum ersten Punkt in der Champions League des VfB Stuttgart seit 17 Jahren, dann müssen wir natürlich darüber reden.
Ja, es war eine wilde Reise erstmal da. Also mir war von vornherein klar, dass ich da sehr, sehr sicher im Stadion sein werde. Ist halt nur das Ding, ansonsten mache ich auch kein Hehl draus, bin ich normalerweise immer im Stehplatz. Das wäre schwierig geworden in der Champions League, aber es hätte schon irgendwie, also es gäbe Mittel und Wege, wie ich da an eine Karte gekommen wäre. Das wäre aber mit der Schulter, glaube ich, die falsche Option gewesen, wie gesagt, da in einen Bereich zu gehen, wo Leute, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt, Dinge tun, die man eben nicht vorhersehen kann. Also es wäre quasi gesundheitlicher Selbstmord gewesen, deswegen habe ich mich da dagegen entschieden. Und dann war erstmal so die Frage, ja gut, wie kommst du jetzt an so ein Ticket daran, weil... Also freier Verkauf oder Mitglieder vor Verkauf, keine Chance, das Ding ist ja, oder alle Spiele sind Ewigkeiten ausverkauft. Und dann ey, wirklich good old Facebook-Gruppen, da schwöre ich eh schon immer drauf, wenn es um Fußballtickets geht. Funktioniert einfach und da dann Dienstag irgendwie noch eine für die Gegengerade bekommen, auch für einen okayen Preis. Also hatten wir sie für Originalpreis, glaube ich, für 50 Euro dann gegeben, was für so ein Champions-League-Spiel echt okay ist. Und dann, das kannst du keinem erzählen, bin ich wie gesagt immer noch so ein bisschen in diesen Facebook-Foren da quasi in diesen Ticketbörsen unterwegs. Die gibt's auch bei jedem Verein. Also das ist wirklich ein ernst gemeinter Tipp, wenn ihr sagt, ey, okay, ihr seid vielleicht, keine Ahnung, Bayern-Fan oder Dortmund-Fan und da kommt man einfach regulär an keine Tickets ran. Geht in diese Facebook-Gruppen. Ja, ich weiß, es ist nerdy, es ist Facebook, aber es funktioniert. Und da rennen auch, also natürlich, es gibt immer irgendwie schwarze Schafe, aber in den meisten Fällen bekommt man da ein Ticket für einen Originalpreis, wenn man einfach, also wenn man in Intuit ist und da einfach viel Zeit dann natürlich auch verbringt und Seiten refresht. Und das hat bei mir funktioniert und dann bin ich ins Stadion gefahren, war dann ein bisschen, natürlich war früh dran, weil ich Bock hatte, 16:30, 17 Uhr und plötzlich bekomme ich dann auf Facebook so eine Nachricht eingeblendet, wo jemand halt ein Ticket von der Gegengerade wollte, weil er da dann irgendwie mit seinem Freund zusammensitzen wollte und dafür ein Haupttribünen-Ticket zweite Reihe quasi abgegeben hat, ohne Preisausgleich.
Geil.
Und dann habe ich den vor dem Stadion getroffen, der hat mir sein Ticket gegeben und dann saß ich am Ende Haupttribüne zweite Reihe und hab mir da Champions League angeguckt.
Welche Höhe?
Ja, also direkt an der Kurve quasi, also Strafraumhöhe, okay. Es war perfekt, also der View war perfekt, ja. Mir war dann schon klar, gut, damit habe ich dann mein Glück für heute aufgebraucht, dann können wir dieses Spiel quasi nicht mehr gewinnen, aber die Experience, die war es allemal wert.
Wie lang ist es her, oder hast du überhaupt schon mal ein Champions-League-Spiel im Stadion gesehen?
Nein, wieder, also Stuttgart nicht und ansonsten bin ich ja auch, also... War das erste Mal, dass ich die Hymne da live im Stadion erlebt habe und auch das wieder. Das war also, ich war ein bisschen, also ich war nicht spät dran, aber ich war dann quasi oben und habe noch einen anderen Kumpel getroffen und war dann quasi zur Hymne nicht auf meinem Platz, sondern stand dann halt quasi oben. Und dann geht diese Hymne los und dann wirst du natürlich sofort von irgendwelchen Einweisern da aufgefordert, dich jetzt sofort auf deinen Platz zu setzen. Und ich so, ich hab mich wirklich umgedreht und habe gesagt, ich mach das gleich, lass mir mal bitte kurz diesen einen Moment. Und der so, ja, sorry. Und das war, ja, das ist genauso, wie man es jetzt im Nachhinein erzählt, es war schon irgendwie sehr, sehr besonders.
Ja, absolut. Und also, das ist ja auch einfach das Größte, was es im Clubfußball gibt. Also, es kommt nichts über der Champions League. Die Historie dieses Wettbewerbs ist unmatched. Die Legacy, die Bedeutung dieser Stellenwert, aber auch die Teilnehmer. Also, es ist halt der größte Wettbewerb, den es auf diesem Planeten im Clubfußball gibt und kommt mir jetzt nicht mit Club-WM oder Copa Libertadores oder was auch immer. So, im Clubfußball gibt es nichts über dieser Champions League. Und das halt überhaupt mal live erleben zu dürfen, ist ein Riesenprivileg. Und vor allem dann halt auch noch mit deiner Mannschaft, die dann nach 7 Minuten perfekt reinstartet und auch direkt mit 1:0 in Führung geht. Da geht wahrscheinlich auch alles mit dir durch, oder?
Ja, die ersten, und das habe ich auch, die Story geht eigentlich noch weiter vorne los. Der eigentliche Kollege, mit dem ich ja immer im Stadion gehe, wer sich jetzt wundert, ja, warum guckt er sich alleine Champions League an? Also es wäre eh schwierig geworden, dann zwei Tickets irgendwie noch nebeneinander zu finden.
Also, normalize going into Stadion alleine.
Ja, aber eigentlich, wie gesagt, wenn du sonst immer zu zweit gehst, und das kannst du nicht ausdenken, derjenige, mit dem ich sonst immer gehe, Lorin, guter Kollege, der spielt dritte Liga auch Volleyball, und der hat einfach von seinem Trainer eine Nachricht bekommen in der Gruppe, so von wegen, weil die jetzt auch frisch im Saisonstart drin sind. Wer am Dienstag vorhat, wegen dem VfB nicht ins Training zu kommen, der kann seinen Kaderplatz am Wochenende schon mal streichen. Und deswegen durfte der nicht mit mir ins Stadion, sondern musste lieber ein bisschen auf einen Dienstagabend Volleyball trainieren gehen. Das fand ich auch respektlos.
Ja, gut, okay, aber also wirklich, und ganz ehrlich, wenn du die Chance hast, den Champions-League-Auftakt von Stuttgart mitzuerleben, gegen ein Spiel am Wochenende, ja, sorry, dann, also Trainer, get your priorities straight, da bin ich raus. Also, dann spiele ich halt am Wochenende nicht, dann komme ich nächste Woche von mir aus auch dreimal ins Training, aber ja. Also das ist ja vollkommener Quatsch. So, dafür auch kein Verständnis zu haben, für eine offensichtlich sportbegeisterte Mannschaft, das finde ich den vollkommen falschen Ehrgeiz.
Habe ich auch gesagt, dass das eine große Quatschmeinung war. Aber gut, wir waren beim Thema so, also Spiel geht los, Stimmung ist brachial, kannst du dir vorstellen. Oh, warte kurz,
ich hab tatsächlich eine Anekdote, die in eine ähnliche Richtung ging. Ja. Wir hatten mal eine Lehrerin in Französisch, eigentlich richtig, richtig gute Lehrerin gewesen, aber der hatte ich dann mal im Vorfeld angekündigt, dass ich während der Französischstunde ganz gerne die Sonnenfinsternis sehen wollen würde, weil das war halt irgendwie die erste Sonnenfinsternis, die ich so aktiv mal mitbekommen habe, und die war dann halt während Französisch, wo ich dann gesagt habe, ja, sorry, Bro, da kann ich halt nicht zu Französisch, so, und dann gehe ich halt mal 5 Minuten raus, und dann war die irgendwie einmal sauer auf die Klasse und guckt dann zu mir rüber, ja, und dann wird das auch mit der Sonnenfinsternis nichts, wenn wir so eine Arbeitsmoral an den Tag legen. Und ich mir denke, Also, ich habe nichts verbrochen, und warum willst du mir jetzt ein Naturspektakel für deine scheiß Französischstunde wegnehmen?
Ja, sie zwingt ja einfach Kollektivstrafen auf. Bloß weil andere nicht spuren darf, bangt die Sonnenfinsternis nicht sehen. Und hast du sie am Ende gesehen?
Ja, guck, ich bin dann auch mal so. Ich bin dann aus Prinzip auch einfach gegangen. War mir egal. Was soll sie machen?
Hast du es besser gemacht wie Lorin. Lorin hat sich fürs Volleyballtraining entschieden. Aber habe ich mir auch gesagt, kann ich schon nachvollziehen, wenn man dann auch so ein bisschen into it ist und dann möchtest du am Anfang des Spieltags nicht direkt deinen Trainer vor den Kopf schießen. Und trotzdem ist es ein absoluter L-Take und eine Scheißmeinung von ihm gewesen, diesen Dienstag da quasi so wichtig zu nehmen. Weil, und da sind wir jetzt wieder zurück beim Sportlichen, die ersten 10, generell die ersten 15 Minuten waren brachial. Ich will jetzt nicht sagen, es war das Beste, was ich in diesem Stadion je gesehen habe. Das stimmt auch nicht. Aber es war natürlich, du hast gemerkt, dass alle Bock haben auf dieses Spiel, dann gehst du in der 7. Minute in Führung, du kannst es dir nicht besser ausmalen. Und dann, mein Gott, am Ende gewinnst du nicht, spielst 1-1 gegen Prag, kannst du dich drüber ärgern. Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist ähnlich wie gegen Real Madrid, dass ich, und das hat nichts damit zu tun, dass ich da keinen sportlichen Anreiz habe oder nicht will, dass diese Mannschaft weit in der Champions League kommt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass es mir in dem Endeffekt einfach egal war, wie das Spiel ausgeht. Natürlich habe ich mich geärgert, dass sie nicht gewonnen haben, aber das hat jetzt nichts irgendwie mit mir gemacht, dass ich mir auf dem Heimweg gedacht habe, scheiße, jetzt hast du gegen Prag nicht gewonnen. Das war mir egal in dem Fall. Es waren geile 90 Minuten, du hast ein gutes Spiel gesehen und dass du dann am Ende vielleicht keine 3 Punkte holst. So what? Wird irgendwann passieren.
Ja, gut, ne? Und Sparta Prag ist ja auch aktuell einfach eins der Top-Teams dieser Champions League. In der gemeinsamen Tabelle stehen ja auf Rang 6 noch vor den Likes of Arsenal, Barcelona. Ja gut, Liverpool und Real haben noch nicht gespielt. Warte, wen haben wir? Paris Saint-Germain. Also das ist natürlich auch einfach ein Gradmesser aktuell. Aber man muss ja auch einfach sagen, allmählich wird die Tabelle anfangen, sich zu sortieren. Und ich glaube auch, ab Spieltag 4 oder 5 fangen dann die Rechnereien an. Und da fängt es dann auch an, Spaß zu machen, weil für den VfB ist halt offensichtlich, okay, es geht darum, irgendwie zwischen Platz 18 und 24 zu landen. So, du willst halt irgendwie es schaffen, in diese Zwischenrunde zu kommen. Und das wäre ein Riesenerfolg für den VfB. Und dafür muss man dann halt einfach schauen, okay, wann geht's gegen die Gegner, wo die Punkte her müssen. Jetzt hat das Punkten langsam angefangen und das ist auch wichtig, aber demnächst dürfen, sollen und müssen dann halt auch 3 Zähler her, wenn es für den VfB dann halt noch um was gehen soll. Aber es gibt genug andere Teams, die sich auch da unten rumtummeln werden. Ich zähle Prag da auch dazu. So, das wird jetzt keine Mannschaft sein, die dauerhaft in den Top 8 umherrangieren wird. Aber du wirst dich dann halt mit den Sturm Grazes, mit den Lils, mit den Zagrebs und den Belgrads dieser Welt um die letzten drei Plätze prügeln. Und ich glaube, das wird dann auch schon seinen Reiz haben.
Und ich finde auch gerade, weil ich habe ein, zwei gefragt oder ein, zwei auch gehört, die bei Instagram sogar in den Kommentaren gesehen, die so gefragt haben, ja gut, jetzt hast du einen Champions-League-Auftakt zu Hause und dann kriegst du als ersten Gegner Prag. Ob das dann nicht vielleicht so ein bisschen kacke ist, wenn du so lange 17 Jahre, wie gesagt, drauf gewartet hast und dann spielst du gegen die. Ich sag dir ganz ehrlich, ich fand Prag, ich fand es ein geiles Los, ich fand es ein geiles Spiel. Ich finde, die haben ja auch, die haben gut gezockt, die haben krass verteidigt. Das Freistoßtor zum 1-1, habe ich schon gesagt, ist das Schönste, was ich jemals live gesehen habe. Du kannst deinen Freistoß nicht besser schießen. Und ich fand auch krank. Prag, also es war krank, und ich fand Prag auch, ey, die haben geile Fans mitgebracht. Ich weiß, es ist immer hier so ein bisschen, die sind vielleicht auch dem rechten Spektrum zugewandt, das will ich 0,0 schön reden, aber die haben gut Stimmung gemacht. Also es war ein geiles Erlebnis einfach im Stadion. Bis auf, und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, man, Champions League, und das habe ich jetzt wieder gemerkt, das ist hier wie halt, wenn du gegen Bayern spielst, da sind so viele scheiß Event-Fans im Stadion. Also die Stimmung war gut, ja, aber die Stimmung war nicht überragend, wie man jetzt denken könnte. Ja gut, Stuttgart spielt das erste Mal seit 17 Jahren wieder Champions League, die werden das Stadion abreißen. Das war einfach nicht möglich, weil du einfach gesehen hast, ja gut, der Typ ist halt das erste Mal seit 5 Jahren im Stadion oder kommt halt immer mal, wenn es gegen die Bayern oder so geht, und kannst du nicht verhindern. Aber das ist, finde ich, schon nochmal aufgefallen. Aber ansonsten fand ich, wie gesagt, ich fand Prag ein geiles Spiel. Die haben gut Radau gemacht. Ich fand, das Spiel war an sich cool und sowas für mich, auch wenn sie nicht gewonnen haben. Das ist ein sehr, sehr gelungener Dienstagabend.
Natürlich anders als der Wochen- oder Wöchentlich-Fahrer Martin Stuber, der jede Woche da ist und sich nicht die Highlights raussucht. Nein, aber das ist ja auch vollkommen normal und okay. So, nicht jeder hat die Kapazitäten, für seinen Verein zu leben und zu sterben. So, mad Respekt vor allen, die das tun. Mad Respekt vor allen, die den Fußball so krass ins Zentrum stellen. Da hatte ich
und das,
jetzt,
das bin ich ja auch schon lange nicht mehr, ne? Also ich war jetzt das erste Mal in der Saison im Stadion, weil es halt auch anders nicht mehr geht. So, gerade wenn du am Wochenende viel arbeiten musst, dann so, da erzähle ich dir auch nichts Neues, dass du dann quasi nicht ins Stadion kommst.
Ja, nee, absolut. Also mein letztes 96-Spiel ist auch schon wieder eine Weile her. Am Wochenende geht's gegen Braunschweig, am Wochenende ist Derby. Könnte schon wieder ein richtungsweisendes werden, weil Braunschweig ja gerade gar nicht so gut da in der Tabelle. Und wenn wir das wieder gewinnen, dann heißt es schon wieder Aufsteiger, Aufsteiger, nur damit wir danach die Woche gegen Ulm verlieren oder so eine Scheiße. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, so was ich gerade einmal sagen wollte, es gibt halt auch echt viele Menschen, und ich glaube, das ist gar nicht mal so krass vielen Leuten bewusst, die nur für ihren Verein leben und sterben. So, die gehen montags zur Arbeit und freuen sich schon wieder auf den Samstag, dass sie um 18:30 ins Stadion gehen können. Die wenden alles, was sie finanziell irgendwie aufbringen, für diesen Verein auf. Die scheißen auf Frauen und Kinder zu Hause. So, die leben und sterben für ihren Verein. Und davor habe ich riesen Respekt. Nur andersrum muss man es halt auch respektieren, dass es nicht jeder Fan so leben kann. Sondern dass manche Fans halt auch einfach den Fußball mögen und sich einfach für die Truppe und für das Drumherum interessieren. Das ist genauso wenig verwerflich. Aber entsprechend ist es auch normal, dass dann in so einem Spiel halt nicht so eine krasse Stimmung aufkommt, wie dann zum Beispiel gegen Dortmund. Weil das war auch einfach nochmal was Besonderes.
Ja. Und das fand ich dann auch, also nochmal, wie gesagt, jeder darf in sein Stadion gehen und die Tickets kosten viel Geld, und wenn du dann da auf der Haupttribüne sitzt und vielleicht nicht jedes Spiel vom VfB mitbekommst, dann ist das auch okay, wo es bei mir dann immer so ein bisschen komisch wird, weil ich war tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben auf der Haupttribüne, also ich war jetzt quasi auch im Club der Schönen und Reichen, und das ist dann da so ein bisschen, also...
Zumindest mal der Reichen.
Und dass es dann da quasi losgeht, dass du gesagt hast, jetzt setze ich bitte hin, da sage ich, mein Gott, ich gucke jetzt gerade Fußball, ich möchte mich jetzt nicht hinsetzen. Und das, und da habe ich dann auch kein Verständnis für, sage ich ganz ehrlich, dann guck mal auf den Tacho, es ist klar, dass du jetzt 90 Minuten stehen wirst, sorry.
Ja, also und willkommen in meiner Welt hinterm Tor beim DFB, so wo die Tickets halt, 15 Euro kosten. Ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich nur 15 Euro für die Tickets bezahle, weil dafür ist die Kurve da, dass sich da die Fans hinterm Tor sammeln, stehen, springen, hüpfen, schreien und wirklich... Ich kann auch die Familienväter verstehen, die zu viert dann ins Stadion wollen und es sich nicht leisten können, wenn dann ein Ticket 40 Euro kostet und du dann für einen Familienausflug dann halt mal schnell 150, 160 Euro ausgibst, die dann halt eher mal sagen, okay, dann kostet da ein normales Ticket 15 Euro, ermäßigt kostet es 12, dann nehme ich halt da meine Kids mit und dann sind wir da zu viert unterwegs und zahlen Fuffi. Ja, aber dann hast du trotzdem auch zu verstehen, dass wir hinterm Tor stehen wollen. So, dass hinterm Tor halt auch Radau gemacht wird. Und dass vielleicht nicht jedes Wort ist, Herr Schiedsrichter, könnten Sie mal darüber nachdenken, ob das vielleicht eventuell kein Foul war? Na gut, dann war es wohl doch eins. So, da muss man dann halt auch mal sehen, wo man sich bewegt. Also das ist dann auch einfach nochmal, klar, es ist ein Geben und Nehmen, aber im Endeffekt, die Kurve darf auch schon Kurve bleiben.
Ja, und ich gehe sogar so, also ich gehe noch weiter und sage, dass, also wenn man dann so ein Champions League-Spiel hat und du hättest das Stadion 4-5 Mal ausverkaufen können.
Ja, natürlich.
Dann, mein Gott, sorry, ich weiß, du hast einen Sitzplatz auf der Haupttribüne gekauft. Ja, du hast wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben, aber wenn um dich rum eben 95% stehen wollen und du jetzt zu den 5%, zu den 6 oder 4% gehörst, die dann eben nicht stehen wollen, dann tut es mir leid für dich, dass du viel Geld für dein Ticket ausgegeben hast und dass du jetzt keine so gute Experience da in diesem Stadion hattest. Aber meine Fresse, es gehört dazu, stell dich hin. Ja, sorry. Ja, tut mir leid für dich.
Es ist wirklich schade, dass du jetzt gerade nicht sitzen kannst, ja. Aber stell dich hin. So wirklich Hals, Maul und steh. Oder halt nicht dein Maul, sondern stell dich hin und sing mit. Aber,
das wäre noch schöner.
Das ist dann nochmal was anderes. Aber nee, das klingt doch grundsätzlich nach einer sehr versöhnlichen Experience für dich, die es dann im Endeffekt ja auch wert war. So, erster Punkt, wie gesagt, geholt. Der VfB kommt langsam on track, auch wenn sie in der Bundesliga halt leider nur Achter werden. Aber ja, in der Champions League fängt es ja langsam an zu laufen. Und der BVB hat mal wieder einen unter sich stehenden Gegner abgeschlachtet. Endlich mal wieder ein Statement gesetzt. Ja, Nuri Sahin auf die 1. Dortmund kann Fußball spielen. Oh, großer Gegner, wir verlieren 4-0. Also jeder, der jetzt schon wieder den BVB in den Himmel lobt, ne? Also kommt mal wieder runter. Es war nur Celtic. So, klar, du musst gegen Celtic halt auch erstmal gewinnen. Du musst deine Spiele gegen Augsburg und gegen Heidenheim gewinnen. Aber wenn du dich dann halt regelmäßig wieder von den Großen vorführen lässt, dann lasse ich mich nicht davon blenden, dass da ein gutes Spiel dazwischen ist gegen einen kleinen Gegner.
Ich glaube, das machen auch die wenigsten. Ich habe natürlich nichts vom Spiel mitbekommen. Weil
unterschätzt das mal nicht.
Unterschätzt das mal nicht. Meine Odyssee gestern, ich habe ewig gebraucht, bis ich endlich zu Hause war. Deswegen, also ich war erst nach Spielende quasi zu Hause, hab's dann natürlich trotzdem so ein bisschen über einen Ticker und auch ein bisschen dann über andere Handys mitbekommen, dass Dortmund wohl sehr, sehr gut spielt. Ich finde aber, dass es Sahin, und das habe ich mitbekommen, direkt gut eingeschätzt hat, so von wegen, ich werde jetzt nicht den Fehler machen, das zu überdramatisieren. Ich habe auch nicht den Fehler gemacht, das Stuttgart-Spiel zu überdramatisieren. So, und das ist ja gegen Celtic. Du schießt halt in dieser Anfangsphase die Tore und dann ist es ein Selbstläufer, Mann. Und ich glaube auch, dass gegen Stuttgart, wenn die Anfangsphase ein bisschen anders läuft, wie gesagt, weil Dortmund, du hast ja gesagt, hat gegen Stuttgart einfach viele, viele Basics vermissen lassen und liegt dann relativ, relativ flott ja auch hinten gegen Glasgow. Ist das nicht passiert? Und natürlich, die haben besser gespielt, aber ich sehe es wie du. Also, die werden hoffentlich nicht den Fehler machen, bloß weil du jetzt zu Hause 7-1 gegen Celtic Glasgow gewinnst, jetzt zu denken, gut, Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben alle unsere Probleme gelöst, weil davon sind sie immer noch meilenweit entfernt.
Ja, ich gehe da auch nicht auf die Borussen selbst. Ich glaube, die können das tatsächlich auch schon einschätzen. Aber die Medienlandschaft drumherum, die Fanlandschaft drumherum, die sich ja relativ schnell auch von sowas mitreißen lassen. Was ich nicht zwingend schlecht reden will, aber was ich halt auch einfach eingeordnet wissen will. So, dass es ja mal wieder ein Fingerzeig nach oben war, aber Borussia Dortmund ist halt auch nur wieder 2 Wochen von dem nächsten Fingerzeig nach unten entfernt. So, das haben sie uns in den letzten Wochen und Monaten bewiesen. So, Newsflash, gegen Bochum war auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. So, klar, da steht am Ende ein 4-2-Sieg. Am Ende des Tages hast du aber auch trotzdem nach 20 Minuten schon wieder 2-0 hinten gelegen. Und das darfst du halt auch dann wieder nicht vergessen. Jetzt schießen sie dann Celtic einmal ab. Und Karim Adeyemi hat sich an Loredanas Brokkoli auch wirklich offensichtlich satt gegessen und davon seine Superpower bekommen. Ja, aber also, da muss dann jetzt halt Konstanz rein. So, wenn du diese Leistung über 6 Wochen am Stück bringst, dann bin ich bereit, Borussia Dortmund auch mal wieder ein bisschen aus der Krise rauszureden. Aber bis dahin ist das für mich gerade einfach eine Chaostruppe.
Es muss wirklich heftig sein, was Loredana für Brokkoli kocht. Das ist,
ja, Mann.
und hoffentlich hat Karim dann auch noch seine verdiente Belohnung nach dem Spiel bekommen. Ich liebe diese ganzen Memes, die dann da immer. Ja, Brokkoli.
Oder normale ganz viel, Kartoffeln.
Ganz viel Brokkoli. Aber Adeyemi war ja wirklich, der war wirklich gut. Du hast das Tor gesehen, das war crazy. Dieses, ich glaube, zum 2-3-1, das war schon. Adeyemi, es war mal wieder eines dieser Spiele, wo Adeyemi ist halt auch so sinnbildlich für mich, für Dortmund. Der hat manchmal Spiele dabei, wo du die Augen reibst und dir so denkst, wie kannst du nicht in der Nationalmannschaft spielen? Und dann halt auch wieder gut, wo du dir dann denkst, ja, wie kannst du so einen Marktwert haben und also quasi den Anspruch haben, einer der besten Flügelspieler der Bundesliga zu sein, weil da bist du dann phasenweise einfach meilenweit von entfernt. Und das, finde ich, trifft auf den gesamten BVB zu.
Ja, nö, absolut. Also er ist schon auch einfach Symbolbild für den BVB. Also ein Serhou Guirassy ist einer der wenigen, der gerade anfängt, da so ein bisschen Konstanz
reinzubringen. Es fühlt sich, by the way, immer noch komisch an. Also dieses Guirassy trifft jetzt für Dortmund, es fühlt sich komisch an.
Ja, ich hab's auch noch nicht ganz verarbeitet, realisiert und bin damit warm geworden, ne, muss ich auch sagen, tatsächlich. Aber ja, ansonsten kannst du ja relativ viel aus der Borussen-Offensivreihe da auch mit reinnehmen. Du kannst dann Julian Brandt genauso mit reinnehmen. Jamie Gittens vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeklammert, weil der halt auch einfach noch ein verdammt junger Hüpfer ist. Aber in der Defensive geht's ja auch weiter mit einem Waldemar Anton, mit einem Nico Schlotterbeck, der alle 4 Spiele dann auch wieder einen Riesenpatzer dabei hat. Emre Can stabilisiert sich im Moment und Emre Can, über den habe ich jetzt am Montag gelernt, der hat in seiner Profikarriere noch nie einen Elfmeter verschossen. Also der hat, glaube ich, 2 verschossene Elfmeter in seiner Karriere. Einmal Oberliga Bayern und einmal in der U17. Und Oberliga Bayern war, als er, glaube ich, bei den Münchnern, also beim FC Bayern gespielt hat und da halt in der zweiten unterwegs war. Ich glaube, das zählt theoretisch in seine Profikarriere rein. Aber ansonsten, also der Mann ist solide. Da habe ich ihn tatsächlich ein bisschen unterschätzt.
Hätte ich ihm nicht zugetraut, kann zum VfB kommen. Wir haben wirklich, also bei uns, wir werden gleich nochmal kurz auf Bundesliga zu sprechen kommen. Wenn bei uns einfach Undorf nicht auf dem Feld ist, dann also will ich den Elfmeter gar nicht haben. Weil was da rauskommt, ist meistens immer bodenlos. Und wenn schon das gut macht, dann soll er rumkommen. Soll er rumkommen in Schwabenländle. Was willst du? Ich will nicht zu ausufernd über Champions League noch reden, weil wir, wie gesagt, ein bisschen Zeitschuss haben. Hast du Leverkusen irgendwas mitbekommen? Ich habe gar nichts mitbekommen.
Ich habe mir die Highlights heute Morgen angeguckt, also ja. War auch unterwegs. Ich habe gestern mein erstes Volleyballspiel in History of Banked gespielt. Wir hatten ein Testspiel mit der Dreitracht und stand das erste Mal auf dem Feld, deswegen konnte ich nicht live gucken. Aber ja, die Highlights waren krass. Also Leverkusen wirklich komplett feldüberlegen. Die ersten 20 Minuten haben sie einen Sturmlauf auf das Mailänder Tor abgeliefert. Und das sah richtig, richtig gut aus. Auch das Tor überragend rausgespielt. Ich glaube, Xhaka war es, der mit einem genialen Schnittstellenpass seine Offensivreihe da in Szene setzt. Dann kriegt Adli, glaube ich, den Ball, legt den gut zurück und Boniface stoppt dann am Ende ab. Aber Leverkusen in der Champions League, das sah richtig, richtig gut aus. Und ich glaube auch, dass sie dieses Spiel gegen die Bayern gebraucht haben, um wieder in die Spur zu finden, um wieder zum Selbstverständnis zurückzufinden. Weil sie da halt auch richtig gefordert waren und auch wussten, was auf sie zukommt. Und da halt diszipliniert spielen mussten. So, Leverkusen hat am Wochenende gegen die Bayern echt diszipliniert gespielt. Da können wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Aber jetzt habe ich das Gefühl auch bestätigt durch diesen Champions League Dienstag, dass Leverkusen wieder da ist, dass Leverkusen jetzt auch anfangen wird, wieder eine Serie aufzubauen und einiges an Spielen am Stück ungeschlagen bleiben wird, weil die haben Mailand an die Wand gespielt und das hätte auch ein 2-3-4-0 werden können. Ich traue Leverkusen mindestens das Viertelfinale zu und dann brauchst du halt einfach einen glücklichen Gegner und dann bist du im Halbfinale. Also Leverkusen, tiefer Champions League Run, der hat sich gestern angebahnt.
Und also zur Wahrheit gehört ja auch dazu, für mich war Leverkusen nie wirklich weg. Also natürlich, jetzt hast du mal gegen Leipzig dann verloren, gegen Wolfsburg kassierst du 3 Tore, ja. Das ist zu viel, aber es ist ja noch ist übertrieben zu sagen, Leverkusen war eine Zeit lang off. Und das waren sie auch nicht und deswegen hat es mich nicht gewundert, dass sie gestern gegen Mailand gewonnen haben. Ich finde das Bayern-Spiel, von dem ich auch nichts mitbekommen hatte, weil wir ja Samstagabend in Freiburg Sendung hatten und ich so, also in dem Fall so sehr mit der Sendung beschäftigt war, dass ich also wirklich so abends um 23 Uhr halt dann, als wir wieder heimgefahren sind, oder es war noch später, wir sind irgendwann in der Nacht heimgefahren und dann habe ich so auf mein Handy geguckt und habe dann so zu Yannick gesagt, Bayern-Leverkusen 1-1. Und da war das Spiel so seit 5 Stunden rum und ist ja schon eines dieser Top-Spiele, wo ich zumindest dann mal auch, selbst wenn ich Sendungen habe, immer mal wieder aufs Ergebnis kurz gucke. Das habe ich am Samstag irgendwie gar nicht hingekriegt, auch weil wir davor viel Bundesliga geguckt haben und deswegen auch da einfach wenig live gesehen habe, aber auch da, das geht in die Richtung, die wir jetzt beide ja auch gesehen haben, das wird schon so weitergehen, dass Leverkusen in dieser Saison wieder eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird.
Ich sag auch gar nicht, dass Leverkusen off war, sondern dass sie noch nicht wieder in dem Selbstverständnis angelangt waren. Und vor allem, finde ich, hat sich das bemerkbar gemacht an der Defensive. Also defensiv war Leverkusen wahnsinnig instabil. Und du startest halt in die Saison rein, indem du 2 gegen Stuttgart in der regulären Spielzeit kriegst, indem du 2 gegen Gladbach kassierst, indem du 3 gegen Leipzig kassierst, indem du 3 gegen Wolfsburg kassierst. Und das war halt einfach zu viel. So, diese Defensive musste stabilisiert werden. Und dafür haben sie halt diese kleine Anlaufzeit gebraucht. Und ich glaube halt eben auch das Spiel gegen die Bayern. So, das habe ich halt live geguckt. Und da ist Leverkusen die ganze Zeit nur hinten gefordert gewesen. Also Leverkusen wirklich kaum in die Offensive ist geschafft. Bayern die ganze Zeit das Spiel gemacht. Aus dem Nichts fällt dann da plötzlich ein 1-0 durch Robert Andrich. Auch wirklich geiler Treffer. Den hat Alex Pavlovic dann halt auch mit einem überragenden Gegenzug dann nochmal wieder gekontert. Ja, aber Leverkusen musste defensive Stabilität ausstrahlen und es war halt nur ein Sahneschuss von Alex Pavlovic, der sie dann vom Sieg im Endeffekt sogar getrennt hat. Und das ist Effizienz. So, das ist halt wirklich aus wenig dann auch viel machen. Und in den letzten 3 Jahren hat es keine Mannschaft geschafft, Harry Kane über 90 Minuten rauszunehmen. Leverkusen schon. Und das ist für mich auch das Paradebeispiel dafür, dass Leverkusen in der Defensive dann jetzt auch wieder wach und da ist und der Weg zurück an die Tabellenspitze zumindest mal geebnet ist. Er ist noch nicht gezeichnet, weil die Bayern sehen auch immer noch verdammt gut aus. Aber es war auch verdammt wichtig, dieses Spiel am Wochenende jetzt nicht zu verlieren, weil wenn du jetzt 6 Punkte hinter den Bayern bist, dann wäre das schon ein erster Wink in Richtung Meisterschaft gewesen. Und ja, das sage ich auch am 5. Spieltag.
Ja gut, und da hast du natürlich mit mir den absoluten Counterpart auf der Gegenseite, dem das scheißegal ist, was am 5. Spieltag ist und wie viele Punkte da irgendjemand Abstand hat. Aber ist ja gut, dass wir zumindest laut Bengt haben wir jetzt auch noch zu Beginn der Saison einen spannenden Meisterschaftskampf. Wir sind safe, ja. Freunde. Ja. Ey, weil du gerade schöne Tore gesprochen hast.
Warten
wir
ab auf die Frankfurter.
Ah, die Frankfurter sind's dieses Jahr?
Nee, aber also Frankfurt traue ich schon den 4. Champions-League-Platz zu. Also
ja, die haben jetzt gegen Kiel gewonnen, die sind quasi, und Omar Mamouche ist der Allerechte.
Ja, Omar Mamouche ist jetzt neuer Lionel Messi.
Na, das vielleicht noch nicht, weil du gerade gesagt hast, schöne Tore. Ich will, und das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass das in diesem Podcast passiert, ich weiß, wir springen ein bisschen, aber sonst vergesse ich's. Ich will das erste Mal ein Shoutout an DAZN verteilen. Und das, glaube ich, habe ich wirklich noch nie gemacht. Aber ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Vielleicht ist auch einfach nur der Kicker schuld. Ich habe gestern so ein bisschen dann eben, also auf dem Heimweg, also Kicker-Ticker geguckt. Und die haben jetzt einfach die Funktion, die ich mir schon viel, viel länger gewünscht hatte und halt die ganze Zeit gedacht habe, gut, das muss halt mit den Rechten krachen, weil technisch ist das, also technisch würdest du das Spontan draufsetzen und das würden wir sofort schaffen. Du kriegst jetzt beim Kicker, wenn ein Tor fällt, sofort das Tor angezeigt und kannst eben direkt in der App gucken, ohne dass du da jetzt noch 5 Minuten Werbung gucken musst und dich dann irgendwie über 27 verschiedene Seiten geleitet wirst. Sondern das wird DAZN ja gut gemacht haben, weil es funktioniert nur bei den Spielen, die DAZN hat. Also Dortmund, was ja bei Amazon Prime lief, da hat das dann leider nicht funktioniert. Und da sage ich echt, also das ist ein heftiges Upgrade für einen Ticker, wenn du da quasi direkt das Tor bekommst oder eben dann auch direkt die guten Szenen bekommst. Deswegen GG, liebes DAZN-Team. Ja. Das war, also geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Ihr seid immer noch viel zu teuer, das wisst ihr auch. Aber das ist, also mal, also fand ich wirklich, also hat mich gewundert, dass die das so einfach hinkriegen.
Ja, man muss auch mal loben können. Das ist doch schön. Und man muss ja auch mal was für seine 45 Euro im Monat dann auch geboten bekommen. Aber nee, das ist doch, klingt doch alles sehr versöhnlich und harmonisch. Mir ist die Funktion jetzt noch nicht aufgefallen. Hatte gestern halt nur, ich glaube, Leverkusen ab der 70. oder sowas laufen, weil wir da halt mit der Eintracht dann noch durch waren. Aber ja, nö, das ist doch schönes Feature. Ich kenn's nur aus dem Real Life eigentlich. Dass du
bei nicht, also wie gesagt, du bist in der Kicker-App. Also ich bin in der Kicker-App. Und hab da quasi meinen Live-Ticker laufen und da ist dann der, also da wird dann dir sofort das Tor angezeigt, halt in Zusammenarbeit ja dann mit DAZN, weil der DAZN-Live-Kommentar dann auch drauf ist. Und das finde ich schon, also gerade, dass auch zwei so Giganten im Fußball-Medien-Business dann plötzlich zusammenarbeiten und das dann quasi for free zur Verfügung stellen.
Ah, okay, krass. Also, wenn du im Kicker-Ticker unterwegs, das, okay, ja, stimmt, ne, hattest du ja gerade gesagt, aber also, dass du da dann in deinem Live-Ticker quasi auch das Tor direkt reinkriegst.
Ja.
Boah, heftig.
Das ist wirklich heftig.
Das ist echt heftig. Ja, finde ich stark. Also, wir nehmen ja Mittwoch auf, deswegen können wir noch nichts zu den Bayern und zu Leipzig sagen, die beide aber auch sehr spannende Spiele jetzt vor der Brust haben. Also, der FC Bayern reist heute nach England. Aston Villa ist da der Gegner und Leipzig kriegt Juve zu Gast. Von Juve kriege ich auch ehrlich gesagt einfach gar nichts mit. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was da kommt. Ich vergenussmolche mir heute mal wieder eine Konferenz und ein Kölsch dabei. Da freue ich mich auch sehr drauf. Auch sehr gut, dass ich letzte Woche noch darüber berichtet habe, dass es ja weniger Alkohol wird.
Ja,
und
ja, heute
dann das Transition, wieder über Kölsch rechte. Ja. Nee, aber tatsächlich dazwischen auch, also zwischen letzter Woche und heute habe ich ein Glas Wein und ein Bier getrunken. Also ich bleib da dran.
Das hält sich ja sehr in Grenzen. Ja, mein Alkoholkonsum ist wirklich seitdem, also wenn die Schulter was Gutes hatte, wobei ich finde das auch nicht so gut, weil ich jetzt auch davor nicht, also wie ein Schlot getrunken habe. Aber mein Alkoholkonsum, seitdem die Schultersache passiert ist, ist wirklich, also rapide gesunken.
Ja, das glaube ich, aber gut, ne. Wobei, man könnte ja auch sagen, das muss man sich schön trinken, aber gib doch mal vielleicht kurz das Update, wie es der Schulter geht. So, das hatten wir am Anfang der Folge gar nicht.
Ja, aber weil auch, also mittlerweile muss, also wir sind jetzt in einer Phase drin, wo ich keine Schlinge mehr trage, 2x die Woche Physio und jetzt geht's einfach drum, so langsam wieder zurück zur Normalität. Aber das wird noch 1-2 Monate dauern. Also deswegen gibt's da jetzt auch quasi nicht großen Update, weil es hat sich nicht viel verändert. Du bist jetzt quasi immer auf der Suche, so ein bisschen mehr mit deiner Schulter wieder zu machen, 1-2 Grad mehr Neigung reinzubekommen, aber es braucht einfach Zeit. Und deshalb wurde dir auch im Vorhinein schon gesagt, so von wegen, es wird diese Phase kommen. Also der Anfang ist erstmal natürlich für den Kopf schwierig, weil du eben mit diesen so 6 Monaten erschlagen wirst, weil die einfach sich unfassbar lange anfühlen. Und jetzt ist halt gerade so eine Phase, wo, also du weniger eingeschränkt bist, du kannst im Alltag wieder viel mehr machen, jetzt ohne natürlich die Schulter aktiv zu belasten, aber du musst nicht mehr die ganze Zeit dran denken, was schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Und da geht es halt drum, jetzt über die nächsten Wochen, über die nächsten Monate langsam, aber sicher wieder ein bisschen zurück zur Normalität zu finden. Aber man hat sich, ich habe mich mittlerweile jetzt vollkommen dran gewöhnt und vollkommen damit abgefunden und kann es mit einem Grinsen hinnehmen.
Na, immerhin. Das ist doch gut. Das klingt doch sehr vernünftig und nach dem richtigen Weg, den du eingeschlagen hast. Und dann sind wir mit dem Fußball, glaube ich, soweit auch erstmal durch, weil...
Ich habe noch eine große Sache. Ich habe noch eine große Sache. Ich habe, weil, also, in dem Sinne ist es... Du weißt, glaube ich, was kommt. Ich
weiß, was du meinst.
Weiß Martin, ich nicht? Ich glaube, du weißt, was du meinst. Martin möchte mal wieder über Schiedsrichter reden.
Ja, natürlich.
Aber, also, ich muss einmal über Schiedsrichter reden. Weil ich bin ja sonst immer... Ich bin sonst immer der das deutsche Schiedsrichterwesen auch kritisiert und dann, also, ich finde auch nochmal, ich glaube, jeder weiß, über welche Szene wir sprechen. Stuttgart am Wochenende in Wolfsburg gespielt, gibt eine gelb-rote Karte gegen Karazor, der in dem Fall aber eher gefoult werden muss und halt die gelb-rote Karte ist eine einzige Frechheit. Eigentlich müsste Arnold die Karte sehen und dann ist Wolfsburg einer weniger und Stuttgart will dieses Spiel gewinnen. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation im Nachhinein und auch da kann man sagen, ey, viel, viel richtig gemacht vom Schiedsrichter, gesteht seinen Fehler ein, setzt sich auch da am Sonntag in Doppelpass und sagt, ey, ich hab Mist gebaut, der Platzverweis hätte eher anders rumlaufen müssen und deswegen wurde das im Nachhinein medial auch alles gut aufgearbeitet und trotzdem, es wurde mir fast ein bisschen zu schön geredet, weil es nimmt nichts an dem eigentlichen Problem weg, dass wir in Deutschland aktuell einfach ein Schiedsrichterproblem haben. Und da kannst du wegen mir nicht mehr schön reden und es ist gut, dass sich Jablonski da am Ende hinstellt und sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Und Menschen dürfen Fehler machen, alles gut. Und trotzdem nimmt das nichts an der Wahrheit weg, dass das deutsche Schiedsrichterwesen auf einem Tiefpunkt angekommen ist. Und da hat für mich der VAR mit Einfluss mit, weil seitdem der da ist, werden die Entscheidungen nicht mehr wirklich auf dem Platz getroffen. Und das fand ich am Wochenende mal wieder, also hat das gerade natürlich als VfB-Fan enorm wehgetan.
Ja, und vor allem, es wird ja auch sehr häufig gesagt, okay, Schiri darf da nicht eingreifen wegen gelber Karte und gelb-rote Karte. Das ist ja quasi auch eine gelbe und da endet die Entscheidungsgewalt des VAR. Aber da fragst du dich halt wirklich, okay, wofür haben wir ihn denn dann? Also, wenn du halt wirklich solche offensichtlichen, kompletten Fehlentscheidungen, die einfach in die geisteskrank falsche Richtung gehen, also ja wirklich in die gestört falsche Richtung, wenn du da nicht mal eingreifst und bei der Situation gebe ich dem DFB noch nicht mal diesen Deckmantel, weil du kannst ja sogar argumentieren, dass du über direkt Rot für Arnold nachdenken müsstest, weil er mit der offenen Sohle den Knöchel trifft. Und dann darfst du die einzige deutsche Schiedsrichterin im deutschen Profifußball, nämlich Frau Svenja Blonski, darfst du dann halt auch rausschicken. So, und dann sieht er es auch direkt. Und klar, in dieser Situation ist es nur ein Deckmantel, weil ich will auf gar keinen Fall glatt Rot für Arnold. Ich will auf gar keinen Fall glatt Rot für Arnold. Das ist ein Zweikampf, er steigt ihn auf den Stiefel, er stempelt ihn einmal, ist eine gelbe Karte. Arnold hatte auch schon gelb. Wäre dann eventuell für die letzten Minuten nicht der VfB in Unterzahl gewesen, sondern der VfL Wolfsburg. Aber so selbst in dieser Situation hast du die Berechtigung, den Herrn Blonski da rauszuschicken. So, und da verstehe ich es einfach wirklich nicht, warum man sich dahinter versteckt, ja, ist eine gelbe Karte. Darf nicht. Wir sind der Videoschiedsrichter, wir dürfen da nicht eingreifen. So, dann such dir halt diese Ausrede dieses Mal, weil wir haben den Video Assistant jetzt seit 6 Jahren, glaube ich, in der Bundesliga und diese Situation ist so das erste Mal vorgekommen. Also in der Bundesliga ist es ja, es ist ja eine absolute Rarität, dass der Schiedsrichter die Situation so komplett falsch einschätzt, dass es das Foul und die gelbe Karte für die falsche Mannschaft gibt. So, dann hast du in dieser Situation einmal ein Paradebeispiel aufgezeigt bekommen und kannst jetzt ins VAR-Regelwerk aufnehmen, wenn es ein Foulspiel für die falsche Mannschaft gibt, dann hat der VAR Entscheidungsbefugnis da auch noch einzugreifen oder wie auch immer du eine Regeländerung da durchprügeln willst. Aber so etwas darf nicht passieren, dass der VfB da ab der 60. Minute in Unterzahl spielt, aufgrund eines glasklaren Fehlers. So. Und wenn dann die Möglichkeit ist, dem Trainer zu sagen, zieh deine Challenge. Und du hast zweimal Challenge-Möglichkeit. Und damit sich dann sowas angeguckt wird. Keine Ahnung. Weil Karasov wird instant zu Sebastian Hoeneß rennen, was er nicht mal gemusst hätte. Hoeneß hat es auch direkt gesehen, dass das keine gelbe Karte war. Ja, und dann ziehst du eine Challenge. Wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten. Aber die halt nicht zu nehmen, das ist so geisteskrank dumm.
Ja, dann sind wir wieder beim Thema. Also sind sich ja auch alle einig im Nachhinein. Ist ja schön, dass sich wieder alle einig sind. Am Ende ändert sich halt nichts. Wir setzen den Bums falsch ein. Wir haben die technischen Mittel, aber wir setzen ihn falsch ein. Szenen, die sich nicht vielleicht 7 Minuten angeguckt werden sollten, die werden sich 10 Minuten angeguckt und Szenen, wo du wirklich eine Minute drauf gucken müsstest, also nicht mal, du musst sie dem einmal geben, der weiß sofort, der hat einen Fehler gemacht. Und das, natürlich, also das geht mir halt auf den Sack, weil du sagst das jetzt, ey, wir haben das Ding seit 6 Jahren, wir sind lange raus aus irgendeiner Testphase, wo du vielleicht in Jahr 1 noch was justieren könntest, und es wird halt nichts justiert. Und ich frage mich, ja gut, werden wir jetzt einfach die nächsten 25, 30 Jahre dann mit dem Ding jetzt so weiterleben, und dann regen wir uns halt jedes zweite Wochenende drüber auf? Das kann ja nicht die Lösung sein. Und was für mich nochmal nicht die Lösung sein kann, und nochmal, ich weiß, so Schiedsrichter dürfen Fehler machen, aber guckt euch mal, also, und ich habe die Szene jetzt aus 27 verschiedenen Blickwinkeln gesehen, Jablonski steht 5 Meter daneben, sorry, als Bundesliga-Schiedsrichter, du musst das sehen. Du musst das sehen. Und dafür brauchst du kein VAR, und deswegen finde ich's, und da sind wir beim Grundproblem, ich finde, der VAR hat viel Gutes gebracht. Er hat das deutsche Schiedsrichterwesen schlechter gemacht, weil die Männer auf dem Platz leider nicht mehr so leider nicht mehr häufig die richtige Entscheidung treffen. Und das ist halt eine Richtung, in die wir mittlerweile wandern. Und nochmal, natürlich ist es jetzt überdramatisiert, weil es jetzt mein Verein getroffen hat, aber wir könnten uns hier jede Woche hinsetzen oder vielleicht jede zweite Woche, und wir reden über glasklare Fehlentscheidungen. Und natürlich ist es medial cool, weil du immer was hast, über was du reden kannst, aber es will ja niemand. Es will ja niemand. Und die Schiedsrichter wollen das auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Und der DFB kann sich da ja auch nicht, kann sich damit ja auch nicht zufriedenstellen oder zufrieden geben. Aber alle Entscheidungen, die halt treffen, um auch Regelanpassungen durchzuführen, gehen halt irgendwie immer nach hinten los. Und dann musst du dich auch irgendwann fragen, okay, warum? So, woran liegt das, dass alles wirklich scheitert? So, müssen wir Personalien hinterfragen? Sind das die richtigen Menschen, die in den richtigen Positionen sitzen? Aber so kann es ja auch einfach nicht weitergehen. Und das halt regelmäßig zu sagen, trägt für mich nur wieder zu dem Bild bei, was mich schon seit Jahren plagt, dass der Fußball an seiner eigenen Abschaffung schraubt. Und der Videoschiedsrichter, der ist noch ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein dazu. Also, oder nee, ein weiterer Tropfen in einem sowieso schon überlaufenden Fass. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ansonsten muss ich gerade nochmal überlegen, wir dürfen GGs aussprechen für den ersten Sieg des FC St. Pauli seit 13 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Auch da Respekt. Weil die Freiburger jetzt auch nicht so schlecht unterwegs waren, aber Pauli spielt die ein bisschen an die Wand. Ja, aber mehr gibt's, glaube ich, dann zu diesem Bundesligaspieltag auch nicht, oder hast du noch was?
Nee, ich habe noch eine Anekdote, weil du jetzt gerade Freiburg nochmal reingebracht hast. Yannick und ich waren ja Freitag in Freiburg Volleyball machen. Freiburg gegen Netz, das gutes Spiel gewesen. Und wir sind extra ein bisschen früher nach Freiburg gefahren, weil wir eigentlich noch irgendwo in der Stadt Konferenz gucken wollten. Und dann natürlich, also Zeitpunkt der Abfahrt vollkommen verschlafen, sind natürlich viel zu spät da gewesen. Zweite Halbzeit waren wir dann in der Freiburger Innenstadt, haben uns in so eine Freiburger Kneipe gesetzt. Zu dem Zeitpunkt stand es 2-0 für den FC St. Pauli. Die Stimmung in dieser Kneipe war so semi. Und nachdem wir dann gefragt haben, ob wir denn an irgendeinem Rechner auch, weil, also ich habe gar nicht versucht, in Freiburg dann irgendwie das VfB-Einzelspiel auf einen Rechner zu bekommen. Aber Yannick hat dann so gemeint, ja gut, machen wir Konferenz. Ging nicht. Und dann sind wir auch relativ schnell wieder aus dieser Kneipe rausgegangen und haben uns dann so richtig schön billomäßig bei mir ins Auto gesetzt und haben dann auf dem Handy noch VfB Einzelspiel und haben dann auf dem Laptop noch Großkonferenz aufgemacht. Und dann verliert Freiburg dieses Spiel ja 3-0 und wir dann quasi auf dem Weg in die Halle gewesen und einmal an so einer Meute sehr, sehr betrüppelte SC-Fans vorbeigelaufen, die dann, ja, die nie so einen schönen Nachmittag hatten. Aber das war mein Freiburg-Erlebnis am Wochenende.
Ja, fair. Nicht so schöner Nachmittag bringt mich dann auch rüber zu meinen Green Bay Packers, auch wenn der nicht so schöne Nachmittag ein nicht so schöner Abend war. Ich glaube, Fußball können wir abschließen und
können wir abschließen,
mal ein bisschen NFL, weil es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert dieses Wochenende. Es war ein scheiß Wochenende in der NFL, also sind wir ehrlich. Also die Packers gegen die Vikings war schon auch eins der besseren Spiele, geht dann am Ende 31-29 für die Vikings aus, weil wir, glaube ich, 2 Field Goals auch einfach neben die Pfosten setzen. Sonst hätten wir das Ding halt geholt, aber meine Packers liegen, glaube ich, zur Pause 28-0 hinten und schaffen es dann irgendwie, 28-7 war es. Mit dem letzten Play haben wir tatsächlich nochmal gescored, aber drittes Viertel dann komplett ereignislos und im vierten drehen wir dann plötzlich auf, aber Jordan Love, der halt auch einfach nicht fit war, so war nicht sonderlich optimal, aber auch die Vikings, die jetzt gerade in den Himmel gelobt werden, das war ein scheiß Spiel von denen, also die waren wirklich kacke.
Ich hab mich echt gefreut auf die Passage im Podcast, weil ich war mir nicht sicher, wie du dieses Spiel sehen würdest. Ich war mir natürlich sicher, dass du es geguckt hast, weil du ja auch im Vorhinein sehr, sehr hyped warst. Ich war mir eigentlich, gut, im Nachhinein kann ich mir auf die Schulter klopfen, dass ich die Vikings da vorne gesehen habe. Und ich bin mir wirklich, also, und da möchte ich jetzt auch einmal mit dir drüber reden. Die Vikings führen 28-0. Am Ende geht das Spiel 31-29 aus. Du sagst mir jetzt, die Vikings waren kacke. Und ich verstehe, wo du herkommst, weil sie in der zweiten Halbzeit kacke werden. Aber...
Ja.
Die hatten doch auch, also die haben einfach nicht mehr gespielt dann. Die wussten in der Halbzeit, okay, wir haben das Spiel gewonnen und dann haben sie es einfach rauspendeln lassen.
Ja, aber kannst du halt auch nicht machen, ne?
Natürlich also kannst du es eigentlich nicht.
Das perfekte Beispiel
dafür, da müssen wir nicht drüber reden, dass du es eigentlich nicht machen kannst, aber du kannst doch, also ich kann es vom Kopf her nachvollziehen, wenn du ein Spiel mit 28-0 eigentlich schon in der Tasche hast. Es ist, also vom Kopf her die vollkommen falsche Herangehensweise, das dann in der zweiten Halbzeit so dumpelt zu lassen. Aber Digga, ihr wurdet überfahren. Und ich will euch jetzt nicht die Saison kaputt reden, aber ihr wurdet überfahren, denkt. Also.
Die lassen das Spiel schleifen, definitiv. Aber beide Defenses waren einfach, also die waren einfach scheiße. Also die Defenses auf beiden Seiten haben einfach absolut gar nicht performt. Aber auch die Quarterbacks, so Interception über Interception über Interception. Und dann kommen die Packers allmählich wieder in Schlagdistanz. Und urplötzlich fangen wir an, wirklich so eine Scheiße da zu fabrizieren. Das war ja wirklich glorreich kacke. Aber ich fand die Vikings auch nicht gut. Also ja, die sind deutlich besser ins Spiel reingestartet. Ich gebe denen das erste Viertel. Im ersten Viertel waren die überragend. Aber so danach haben die echt viel zu viel Mucht dann auch fabriziert. Klar, kann schon sein, dass es ein Kopfding war. Ein Aaron Jones, der letztes Jahr noch Running Back bei den Packers war, ist zu den Vikings rübergewechselt und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Glaube ich, läuft 2 Touchdowns. Aber im Endeffekt, das reicht halt nicht. So, wenn du gegen eine fähige Mannschaft spielst, was die Packers dieses Wochenende definitiv nicht waren, weil wir mit einem angeschlagenen Quarterback da auflaufen, wo ich mich auch frage, so, warum? Der Bruder war offensichtlich nicht fit. Warum stellst du dann einen Jordan Love auf, der dafür ein richtig gutes Spiel gemacht hat? Aber ein Willis letzte Woche hat richtig gut performt. So, dann gib ihm doch noch dieses eine Spiel. Ja, also das war ein Quatschauftritt, aber von beiden Mannschaften. So,
die wichtige Frage,
guter Start Bengt. Von den Vikings, den gebe ich.
Die wichtige Frage, die sich jetzt hier alle stellen, so schön, gut, dass du jetzt wieder Zahlen gepredigt hast, was macht das mit den Ambitionen der Packers? Deswegen hören ja die Leute dieses NFL-Segment. Denen ist es scheißegal, wer jetzt wie gespielt hat, sondern die wollen wissen, was macht das mit Bengts Ambitionen für diese Saison? Sind die gebrochen? Haben sie zumindest so eine kleine Delle bekommen oder scheiß drauf?
Wir werden Super Bowl Champion. Ja, wir holen den. Also Jordan Love holt sich seinen ersten Ring und den ersten von den 6, die in den nächsten 7 Jahren noch folgen.
Aber so langsam, also jetzt mal, um auf diese Saison zu sprechen, so langsam müsst ihr dann jetzt ja. Weil jetzt steht ihr 2-2 und...
Ja, ist gut. 2-2 ist vollkommen solide. Also für die Wildcard-Round reicht das ja easy. Das reicht ja wirklich easy. So, wenn wir das Tempo weiterfahren und ja auch immer noch... Unser Starting Quarterback ist nicht fit. So, und trotzdem spielen wir solide. Klar, das Spiel war jetzt nicht gut. Und das war auch mal eingeplant. Dann auch gegen eins der aktuellen Top-Teams der NFL. So muss man es ja leider formulieren. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, die Vikings waren Trash das Wochenende, bin ich trotzdem nach wie vor der Meinung, dass das nur ein kleiner Dämpfer war. Also, wir hätten ja auch 3-1 stehen können. Es waren nur 2 Punkte, die gefehlt haben am Ende. So, und damit ist alles in Ordnung. Nächste Woche rasieren wir wieder.
Gut. Naja, anderem hätte ich mir auch Sorgen gemacht, glaube ich. Hast du Chiefs mitbekommen? Rice hat sich Knie kaputt gemacht.
Oh, echt?
Nee, ja.
Ich habe es nur am Rande mitbekommen.
Damit würde Mahomes sein.
17-10 hole ich mir auch wirklich keine Highlights rein.
Nö, das sowieso nicht. Die haben mal wieder gewonnen, haben sich nie mit rumbekleckert. Travis Kelce, oh Wunder, hat plötzlich wieder Bälle gefangen, nachdem er eigentlich schon wieder totgesagt worden ist. Ja, hat echt gut gespielt.
Und das, obwohl der ja jetzt nächste Woche seine, oder nee, eigentlich sollte er ja letzte Woche.
Der ist doch schon getrennt.
Bekannt,
ja. Also laut dem Dokument sind sie ja nicht mehr. Ja, ja, ist schade. Ja. Aber trotzdem, jetzt war er wieder gut. Aber die Chiefs mussten ihren quasi besten Passempfänger dann mit einer Knieverletzung jetzt wahrscheinlich verlieren. Deswegen, es wird ja da schon wieder spekuliert, ob sie jetzt Devonta Adams von den Raiders holen. Was dann wirklich ein Cheatcode wäre, wenn der jetzt auch noch zu den Chiefs geht. Aber könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten wäre, also dir fehlt es einfach, Mann, dir fehlt der Nummer 1 Receiver. Und wenn du den nicht ersetzt bekommst, dann macht das selbst was mit Patrick Mahomes und den Chiefs.
Ja, das stimmt schon, aber reiht sich halt auch irgendwie ein. Also ich finde die Chiefs auch einfach noch nicht gut dieses Jahr. Und klar, ja,
im Vergleich dazu sagst du jetzt, die Vikings sind nicht gut, die stehen 4-0. Die Chiefs sind nicht gut, die stehen auch 4-0. Deine Packers, die anscheinend wirklich das Allerechte sind, die stehen 2-2.
Ja, aber es zeigt ja auch, dass die NFL dieses Jahr wild ist. Ist ja auch, was alles dann schon wieder passiert ist. Jared Goff hat ja auch einfach einen Touchdown gefangen. Hast du den gesehen?
Ja, das ist ja quasi. Wurde ja auf, ist der erste deutsche Touchdown, der geworfen wurde. Habe ich, glaube ich, 17 ja. Mal auf Social Media gesehen von den ganzen NFL-Seiten. Ja. Ich finde das. Ja. Also Amon-Ra St. Brown ist ein guter Spieler, aber mittlerweile, es geht mir so auf den Sack, wie der abgekultet wird, weil er halt. Also GG an ihn, er hat eine deutsche Mutter. Alles richtig gemacht so. Der Typ ist.
Alles richtig gemacht mit deiner Mom, ey.
Du hast einfach alles richtig gemacht und du bist jetzt quasi der deutsche Heilsbringer der NFL und ich weiß, dass man das so machen muss, dass man das so spielen muss, aber dann, also jede einzelne Aktion von ihm, selbst wenn er einfach einen normalen Touchdown fängt und der ist mittlerweile einer der besten Receiver in der NFL, ja, Bruder, es ist normal, dass der Touchdown fängt. Natürlich war das jetzt cool, dass er den geworfen hat, aber mir geht das auf den Sack, dass das alles so abgekultet wird.
Ja, ach, absolut. Das ist definitiv zu viel. Ich fand dabei tatsächlich sehr viel lustiger, dass es ja quasi genau das Play war, was wir im Stadion gesehen haben, was Gronkowski auf Brady probiert hat. Und dass es so dann halt hätte funktionieren sollen, war ein geiles Play. So, damit können wir es, glaube ich, eher mal unterstreichen und nicht, dass es der erste deutsche Touchdown der NFL-Geschichte war. Wir haben jetzt einen Quarterback, Amon-Ra St. Brown. Was kann der Mann nicht? Als nächstes wird der Kicker oder was? Ja. Also, nö, aber war eine coole Storyline, die da dann auch gefahren wurde. Ja, aber im Endeffekt, es ist halt wirklich super, super wild, was in der NFL dieses Jahr passiert. Die Bengals holen jetzt dann endlich auch mal ihren ersten Sieg gegen die Panthers. Und ansonsten, Aaron Rodgers, letzte Woche spielt er uns die Sterne vom Himmel. Dieses Wochenende schafft er es auf sage und schreibe 9 Punkte mit seiner Offense.
Ja, wobei
und
er wurde auch 10-9 aus. Er wurde maximal verkauft von seinem Kicker. Am Ende ist es so ein Spiel, das gewinnst du halt. Ich habe es auch in der Red Zone so ein bisschen geguckt. Es regnet halt die ganze Zeit. Und die haben am Ende, glaube ich, einen Kick aus 40 Yards, der normalerweise drin ist. Sein Kicker lässt ihn halt liegen. Und das war dann auch so, ich habe auf Twitter gesehen, so jetzt ist Aaron Rodgers wirklich bei den Jets angekommen. So, how to be a Jet with Aaron Rodgers. Du spielst eigentlich gut, machst alles, musst dich halt aber trotzdem auf andere verlassen und they suck.
Ja, naja, das ist wohl so. Nee, aber ansonsten, die Dolphins gehen gegen die fucking Titans unter. Also die Titans stehen 0-3 und haben auch wirklich einfach Kacke gespielt bislang. Und ja, Tyreek Hill fängt 3 Bälle für 19 Yards. Also da sagst du halt auch herzlichen Dank da. Aber es ist schon, es ist eine sehr, sehr wilde Saison. So, es geht drunter und drüber und jeder kann halt jeden schlagen. Nur irgendwie kann halt trotzdem noch niemand die Chiefs und die Vikings schlagen. Ich bin aber auch nach wie vor der Überzeugung, es wird sehr bald passieren. Ich glaube, in den nächsten 3 Wochen kassieren beide auf jeden Fall ihre erste Niederlage.
Gut. Dann lass uns doch einmal noch kurz einen. Ich gehe gerade meine Kicker-App durch und habe noch ein, zwei. Also wir machen also einmal kurz Roundabout aus dem Sport. Hast du mitbekommen, was in Spanien abgegangen ist bei Real gegen Atletico?
Ja, mit der roten Karte dann auch noch ganz.
Na, sie haben, es war generell wild, drauf. Aber auf jeden Fall haben sie quasi das Spiel einmal unterbrochen, weil die Atletico-Fans Zeugs aufs Spielfeld geworfen haben. Dafür jetzt dann auch in Spanien wurde einmal durchgegriffen, die ja eh schon. Also sehr strikt, was die Regelungen angeht, für Fans angeht. So, also Ultragruppierungen und so gibt's ja quasi gar nicht. Jetzt haben sie quasi verboten, überhaupt so Masken mit ins Stadion zu nehmen, mit denen du dich irgendwie vermummen kannst. Und jegliches Wurfgeschoss, wie so Feuerzeuge, sind jetzt auch verboten. Also da wurde jetzt einmal quasi von der juristischen Seite einmal hart durchgegriffen. Die Spanier im Stadion machen jetzt nicht mehr so viel Spaß.
Na, okay. Also, ohne dass ich jetzt viel von der spanischen Fankultur mitbekommen habe, würde ich jetzt gerade mal vorwerfen, dass es da im Stadion sowieso nicht so viel Spaß macht wie in Deutschland. Also wenn man alleine schon sieht, wie die Eintracht damals das Barca-Stadion, das Camp Nou eingenommen hat. Ja, aber ist natürlich trotzdem unschön, was da dann auch im Derby Madrileño passiert war. Ja, aber viel mehr kann ich dazu ehrlich gesagt auch nicht sagen.
Nö, sollst du auch nicht. Hast du Karlsruhe gegen Köln? KSC musste zu Fuß zum Stadion laufen, weil der Bus im Stau steckte. Dann geht das Spiel los. Ja, der FC führt nach 15 Minuten mit 3-0 und dann irgendwie mit 4-2 am Ende geht das Spiel 4-4 aus nach 50 Minuten und hinten raus passiert dann nichts mehr. Das war wirklich zweite Liga in der Nutshell.
Ja, und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil das hatte ich im Auto mitbekommen. Ich musste am Sonntag mein Auto, womit ich in Portugal war, wieder zurück nach Kiel fahren. Ja. Ich bin ja sehr, sehr großer Freund von einer digitalen oder von einer auditiven Bundesliga-Konferenz und habe mir, weil meine Hannoveraner ja auch gespielt haben, also auch wirklich glorreich Kacke gespielt haben, aber 2-0 gewonnen haben, ja, habe ich mir die Konferenz dann angehört und ging dann natürlich schon los damit, dass der Bus dann erstmal auf der Aachener Straße festgesteckt ist. Und die Pressekonferenz war ja auch überragend vom Coach, der dann halt gesagt hat, ja, dann haben wir halt mal ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt. Erst wollten wir in die Eins, aber die ist dann auch nicht gefahren und dann haben wir uns dazu entschieden zu laufen. Ich werfe gerade mal vor, ohne dass ich die Bilder gesehen habe, dass relativ wenige Leute den KSC erkannt haben. Also dass relativ viele von den Fans, die ja auch, wenn es da so Verkehrsprobleme gab, auch zuhauf zu Fuß zum Stadion gegangen sein werden, dass der KSC da relativ untergegangen ist. Also klar, die werden irgendwie eine Trainingsanzüge oder sowas angehabt haben. Aber wenn du zum Stadion gehst, du denkst ja nicht daran, dass da gerade die Gastmannschaft an dir vorbeigehen könnte. Ja, und das war dann schon cool. Aber ich verstehe echt nicht, seit wann wir verlernt haben, ein 3-0 über die Zeit zu bringen, selbst wenn es nach 10 Minuten 3-0 steht. Weil die reihen sich ja ein bei Werder Bremen oder beziehungsweise bei Hoffenheim, bei dann jetzt dem FC und auch bei Schalke. So, ich habe mich die Woche davor im Bundesliga-Podcast sehr, sehr lustig gemacht oder sehr, sehr doll lustig gemacht über den FC Schalke 04, die Stromrechnung nicht bezahlen und deswegen 5-3 auf den Sack bekommen. Und mein anderer Podcast-Kollege, der ist ja Köln-Fan. Und ich hab mich dabei sehr gefreut, als es dann plötzlich 3-2 stand. Da habe ich ihm schon geschrieben, Angst, Potter. Also ja, da gab es auch viel Kommunikation. Im Endeffekt ist es dann halbwegs gut gegangen, aber du darfst ein 3-0, nicht 4-4 spielen. So, das ist verboten.
Nee, es wird jetzt ein Spleen. Wie gesagt, das 3-0 ist das neue gefährlichste Ergebnis. Für nicht 3-0 ja. In der ersten Halbzeit bekommst du noch eins auf den Sack. Gut, wir gehen auf die Stunde zu. Ich wollte noch einmal kurzes Update aus dem Tennis, weil ich weiß nicht, ob du diese ganze Sinner-Sache da jetzt verfolgst. Das ist ja quasi, also es geht jetzt in Richtung Kass, also auf die größte sportliche Gerichtsebene. Ob Sinner halt was Verbotenes gemacht hat oder genommen hat oder nicht. Währenddessen hat er sein Finale gegen Alcaraz in Peking verloren. Aber das wäre, also weil wir jetzt auch immer über die ganzen großen Tennispersönlichkeiten reden, wenn Sinner wirklich, also quasi schuldig gesprochen wird, wovon ich aktuell noch nicht ausgehe, dann wäre das ein Erdbeben. Das ist wie wenn du quasi, ja. Natürlich Sinner ist jetzt nicht auf der Stufe von Nadal oder Djokovic oder Federer, über die man sonst immer redet, aber so in dieser neuen Generation, also ist er halt das Beste, was da so rumläuft. Und wenn du den da jetzt wirklich rausnehmen würdest, und deswegen bin ich auch, ich bin wirklich gespannt auf dieses Urteil, weil ich bin mir auch sicher, es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du da halt über einen absoluten Superstar redest. Und genau, da bin ich jetzt nicht ganz drin, aber das müsste eigentlich auch die nächsten, also es kann nicht mehr so lange dauern, bis das jetzt eben, also ist jetzt ganz oben angekommen und da wird jetzt bald dann auch eine Entscheidung erwartet.
Ja, und ich meine, es hat sicherlich auch einfach nochmal eine ganz andere Strahlkraft, weil da die Tenniswelt sich ja auch durchaus dran spaltet. Also, ja. Wir hatten uns letzte Woche über das Fehlverhalten von Max Verstappen unterhalten und dass er da eine Strafe aufgebrummt hat, wo sich quasi die gesamte Formel 1 hinter ihm gestellt hat. Und alle gesagt haben, okay, nee, das hoffentlich tritt er seine Strafe nicht an, aber bei einem Sinner war es ja quasi sogar in die Richtung, dass sehr, sehr große Tennispersönlichkeiten, Nick Kyrgios, ich glaube, ein Nadal oder ein Federer haben ja auch irgendwas dazu gesagt, dass die sich gar nicht so positiv geäußert haben, sondern dass es da viel auch hieß, okay, ja, hier werden irgendwie zweierlei Maß angelegt und wo kommen wir denn dann hin? Finde ich schon spannend, weil es wird auch ein Urteil mit Strahlkraft sein. Eigentlich, wenn du es konsequent zu Ende denkst, was ich dem Kass tatsächlich auch zutraue, dann wird er halt gesperrt. So, weil,
müsstest du, eigentlich müsste das logische Ergebnis sein, aber es ist halt die Frage, ob sich das Kastes traut, eben einen der ganz, ganz Großen so zu sperren oder ob es dann eben halt, und nochmal, ich will mir keine Meinung dazu anmaßen, dafür bin ich viel zu wenig drin, aber nur von den reinen Fakten, die man als quasi normaler Sportfan so mitbekommt, müsstest du eigentlich denken, okay, der hat Scheiße gebaut und dafür muss er gesperrt werden. Und jetzt ist halt die große Frage, ob das passiert oder nicht.
Ja, und dabei ist es dann irrelevant, ob er die Strafe selbst begangen hat oder eben nicht. Also es ist irgendwie auch so ein Riesenthema der letzten 3-4 Jahre, ne? Also das hast du echt durch verschiedene Sportarten hinweg. Ja. Also im Fußball natürlich Vuskovic und Pogba, die da zwei sehr prominente Beispiele sind. Im Handball hattest du mit Nicola Portner, dem Keeper vom SC Magdeburg, so einen Fall. Und jetzt dann halt auch im Tennis. Und du kannst da halt eigentlich auch nicht zweierlei Maß anlegen. Weil auch bei den genannten Profis hat es sich häufig um wirklich marginale Verstöße gehandelt. Und da wurde halt durchgegriffen. Also ich glaube, ein Portner darf inzwischen ja wieder spielen. Aber auch der war halt erstmal raus und hat dem SC Magdeburg dann in der entscheidenden Saisonphase gefehlt. So, der konnte Champions League Final Four nicht spielen, weil er halt da gesperrt war. Ja, und deswegen, also es ist schon ein Urteil mit Strahlkraft, was da jetzt ansteht.
Also, haben wir ein Auge drauf, wenn da was passiert. Aber dann, glaube ich, bin ich auch durch. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen.
Ja, ist doch gut. Also, heute Abend nochmal Champions League. Wochenende steht tatsächlich das zweite Mal in Folge, Erster gegen Zweiter in der Bundesliga an. Das finde ich krass. Also, der FC Bayern spielt gegen Eintracht Frankfurt. Und das ist schon wieder 1 gegen 2, nachdem letzte Woche Bayern gegen Leverkusen 1 gegen 2 war. Rein theoretisch, es wird natürlich nicht passieren, so, dafür ist das Torverhältnis zu krass, aber rein theoretisch wäre es sogar möglich, dass die Woche drauf, ich glaube mit Leipzig gegen Leverkusen war auf jeden Fall schon, aber dass die Woche drauf sogar nochmal 1 gegen 2 anstehen könnte mit Leverkusen gegen Frankfurt, weil Frankfurt sich dann auf 1 setzen könnte und Leverkusen an den Bayern vorbei, aber also das wird nicht passieren, so, es sind 9 Tore Unterschied zwischen Bayern und Leverkusen, aber... Also vom Ding her, es sind gerade krasse Topspielwochen in der Bundesliga. Und die Woche drauf gibt es dann ja auch nochmal wieder Bayern gegen Stuttgart. Also es ist schon, das schmeckt.
Ich liebe es, du hast gerade gesagt, krasse Topspielwochen in der Bundesliga. Was ist das Topspiel am Samstagabend? St. Pauli gegen Mainz. Und da gucken wir doch alle lieber die Volleyball-Bundesliga-Chat.
Das ist so. Also, aber nominell, es ist nur nicht Topspiel, weil Frankfurt halt Donnerstag in der Euroleague spielt, ne? Ja, aber Sonntag 17:30 Frankfurt gegen Bayern.
Gut, soll es gewesen sein für heute. Dann, wir sind zurück im wöchentlichen Rhythmus. Ich musste mich heute, oder du musstest mich wirklich immer heute nochmal kurz dran erinnern, dass wir podcasten. Aber ich krieg's wieder rein in meinen Biorhythmus.
Ja, das wird schon. Das indoktrinieren wir den noch. Keine Ahnung, ob das ein richtiges Wort dafür ist, aber klingt irgendwie halbwegs vernünftig. Nun gut, in dem Sinne, macht euch ein schönes Wochenende. Tschüss.